Kapitel 1 Von der Raupe zum Schmetterling. Was die Raupe das Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Ich plädiere für die Hofnarren in den Unternehmen. So wie diese Narren in den Königshäusern das Privileg hatten, unangenehme Wahrheiten, meist verpackt in Geschichten, Clownerien, direkt bei den Verantwortlichen zu platzieren, brauchen wir wieder beherzte Mitarbeiter, die sich trauen, strategische, prozessorale Fehlentwicklungen oder unterlassene Verbesserungsschritte aufzuzeigen. Die Rolle der Hofnarren setzt ja sehr viel Vertrauen der Kritisierten gegenüber dem Narren voraus, braucht aber auch sehr viel Hartnäckigkeit und eine gewisse Leidensfähigkeit. Der Spruch, wer seiner Zeit voraus ist, muss an unangenehmen Orten warten, bis sie nachkommt, ist eine treffende Zusammenfassung. Das Buch Die Rückkehr der Hofnarren ist nicht nur für Manager lesenswert. Es ist allerdings nicht nur mit Hartnäckigkeit alleine abgetan. Lebenslanges Lernen, die Beschäftigung mit den Vorgängen, die Analysen der Prozesse und natürlich der Zugang zu verlässlichem Datenmaterial, um die Diskussionen emotionsloser führen zu können, sind unerlässlich. Ich kann das lebenslange Lernen nur empfehlen. Es scheint mir doch eher ein Yeti zu sein, denn alle reden davon und keiner hat ihn je gesehen. In dem Konzept des Permanent Improvement, also der ständigen Verbesserung durch Strukturen, das in dem Buch der Impact Manager von Johann Risak sehr ausführlich und mit dramatischen Aspekten beschrieben wird, geht es um das Verhindern der Erstarrung von Unternehmen, die meist aus der Selbstgefälligkeit und ganz besonders bei Flaggschiffen oder Marktführern zu beobachten ist. Unternehmen sind ja keine dauerhaften Gebilde und damit gibt es Zyklen, in denen sich positive Phasen mit Abstürzen und Krisen abwechseln, bis schlussendlich auch ein Ende möglich und wahrscheinlich ist. Die meisten Organisationen leben im additiven Wandel. Das heißt, es werden neue Geschäftsfelder, Organisationsformen, Prozesse und so weiter im Additiv implementiert, ohne ständig zu hinterfragen, was dafür an Überholten abgeschafft werden soll. Unternehmen, die sich nicht ständig von Überholten trennen, erstarren und fallen auf niedrige Entwicklungspfade zurück. Gute Ergebnisse, Tarnen, Unterlassenes beenden. Der Spruch, wenn Gott bestrafen will, dem schenke er 40 Jahre Erfolg, scheint mir das Dilemma gut zusammenzufassen. Die Hofnarren sind hier gefragt und gefordert. Gutes Change Management ist das Werkzeug dafür. Womit wir beim Thema sind. Oje, werden Sie sagen, jetzt geht's wieder los. Von den Phasen Unfreezing und Moving und Refreezing, die wir alle bei Change Management Projekten einzuhalten haben, von den wissenschaftlichen Arbeiten der Herren Röttlingsberger, Dixon und Mayo, die in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts Forschung und Entwicklung zur Leistungssteigerung in den Werken der Western Electric durchgeführt haben. Obwohl, die Geschichte ist ja eigentlich wirklich interessant. Die drei haben von 1924 bis 1932 mit den Hawthorne-Experimenten die Einflüsse auf die Produktivität der Arbeiter untersucht, indem sie verschiedene Bedingungen manipuliert haben, vom Gehalt, Helligkeit des Lichts, Feuchtigkeit über Ruhepausen und so weiter, einerseits zum Positiven, aber auch zum Negativen. Überraschenderweise führte jede Änderung zu einer Produktivitätssteigerung, sowohl die positiven wie auch die negativen Veränderungen. Das war sowohl für die einzelnen Arbeiter, aber auch für die ganze Gruppe zutreffend. Der Schluss der Forscher war, dass Zuwendung und das Gefühl der Arbeiter, umsorgt zu werden, der wesentliche Anstoß für die Verbesserung der Leistung war. Dieses Phänomen wird der Hawthorne-Effekt genannt. Wenn uns das alles bewusst ist, stellt sich die Frage, warum wir dann die ganzen Wellen von Reorganisationshypes über uns ergehen lassen müssen. Was ist nicht alles versucht worden? Wenn wir aber den Menschen in den Mittelpunkt stellen, lassen sich Change-Projekte realisieren. Alle Risikofaktoren des Change-Managements resultieren doch aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Es existiert keine gemeinsame Kommunikationsbasis, es existiert kein gemeinsames Wertesystem, es existiert kein gemeinsames Problembewusstsein, es existiert kein oder mangelndes Vertrauen in die Initiatoren, also den Change-Agents. Ich würde mich nun aber gern vom theoretischen Ansatz auf meine konkrete Geschichte konzentrieren. Es ist eine sehr persönliche Sicht, die sich auch aus der recht langen Karriere ergeben hat. Das Storytelling oder wie das im Management heißt, das Kamingespräch ist ja eine Möglichkeit, komplexe Sachverhalte anhand von konkreten Geschichten leichter verständlich zu machen. Um diesen lockeren Zugang zum Change Management auch didaktisch zu unterstreichen, würde ich die Geschichte gerne in der Du-Form schreiben. Damit soll jederzeit klar sein, dass es sich um Erfahrungen ohne wissenschaftlichen Anspruch handelt. Ich habe auch absichtlich bei allen Ausführungen auf die geschlechtsneutrale Form bei den Anreden verzichtet, um einen einfachen Leserhythmus einzuhalten. Wenn ich von Mitarbeitern rede, meine ich selbstverständlich auch mit Mitarbeiterinnen, was sinngemäß auch für Entwickler und Entwicklerinnen und so weiter gilt. Es ist mir wichtig zu betonen, dass ich ein begeisterter Anhänger von gemischten Teams bin. Frauen im Teambereich haben ganz sicher durch ihre unterschiedliche Zugangsweise bei Problemen und Lösungen. Ich habe ja mehrfach betont, dass ich gerne mit Frauen arbeite, was mir immer wieder schelmisches Grinsen der Kollegen und fragende Blicke meiner Frau eingebracht hat. Frauen lösen Probleme anders als Männer, was zusätzliche Aspekte berücksichtigen lässt. Vielleicht fange ich bei der Ausgangssituation an. Ich durfte einen Familienbetrieb in der holzverarbeitenden Industrie seit meinem Eintritt im Jahre 1966 bis heute, 2007, beruflich begleiten. Bei meinem Eintritt hatte die Firma ungefähr 100 Arbeiter und Angestellte, heute sind es 5.300 Mitarbeiter, bei einem Umsatz jenseits der 1,5 Milliarden. Ab 1972 wurde ich zum Programmierer ausgebildet, habe dann die EDV geleitet, die ersten 15 Jahre alleine, beziehungsweise mit ein bis zwei Kollegen. In den Jahren danach, bis zur Einführung von SAP, SAP ist ein führendes integriertes EDV-System, das alle Bereiche umfasst und integriert, im Jahre 1996 waren es dann ungefähr 20 Leute. Heute versuche ich mich 120 Mitarbeitern die EDV bzw. Organisation einerseits einen sicheren und störungsfreien EDV-Betrieb von ungefähr 2500 Benutzern aufrechtzuerhalten, andererseits die Möglichkeit der EDV-Services innerhalb der Organisation vorzuschlagen. Von diesem Werdegang und der permanenten Notwendigkeit eines Change-Management zu betreiben, will ich dir gerne ein wenig erzählen. Die Firma, für die ich arbeiten durfte, war immer bei den Marktführern dabei. Das heißt, ich war nie in der Situation, finanzielle Krisen managen oder mittragen zu müssen. Es gab eine ständige Auf- und Vorwärtsentwicklung. Die langen Firmenzugehörigkeit und die ungewöhnliche Kontinuität in der Position als CEO hat es mir ermöglicht, die Vision einer gut organisierten EDV umzusetzen. Eigentlich die idealen Voraussetzungen für eine, wie ich meine, Erfolgsgeschichte. Die ersten Jahre vergingen eher wenig dramatisch. Die Innovationszyklen waren in den 70er und 80er Jahren für die heutigen Verhältnisse unvorstellbar lange. Wir haben mit Eigenentwicklung recht gut mit der Entwicklung der Firma mithalten können. Mitte bis Ende der 90er Jahre wurde es dann eng. Das Jahr 2000 warf mit dem angekündigten Datumsproblem in den alten EDV-Systemen seine Schatten. Die gesetzliche Konsolidierung und die Erweiterung auf weitere Sprachen wurden zum Prüfstein für die Eigenprogrammierung. Der Druck der Abteilungen auf die EDV wurde immer größer. Der Ruf nach einem Standardprogramm wurde immer öfter laut. 1996 war es dann soweit. Die Entscheidung für SAP stand im Raum. Die Entscheidung war für mich ein Vorgeschmack für ein Change-Management, wurde durch die Arbeit von 25 Jahren mit einem Mal obsolet. Die COBOL-Programme wurden sehr zügig gegen SAP-Programme ausgetauscht. Ich muss zugeben, dass die Mauer, die ich überspringen musste, sehr hoch war. Es war aber auch eine sehr persönliche Mauer. Ich habe aber bei allen Veränderungen nie vergessen, was damals in mir vorgegangen ist. Ich habe auch nicht vergessen, dass Veränderung nicht nur Risiko, sondern auch Chance bedeutet. Die Jahre 1997 bis 2000 waren geprägt von Hektik, völlig neuen Erfahrungen, Teambildung und vor allem sehr hohen Beratungskosten. Wir versuchten zu dieser Zeit einfach den nächsten Tag ohne gröbere Katastrophen zu überstehen. Vom strukturierten Ablauf war nicht viel zu erkennen. Die Geschäftsführung hatte den Weitblick, meiner Bitte nach mehr eigenem Personal stattzugeben, und ich bekam 10 sogenannte Trainees, Hochschulabgänger oder Absolventen von Fachhochschulen. Nachdem das sehr gut funktioniert hat, bekam ich im folgenden Jahr noch einmal 10 Leute dazu. Die Entscheidung, ein eigenes Rechenzentrum mit eigenem SAP-Beraterstab zu betreiben, ließ die Abteilung auf einen stattlichen Personalstand anwachsen. der Abteilungsname Org-ID sagt schon etwas über die Positionierung innerhalb der Organisation aus. Organisation und Informationstechnologie. Wir wollen also nicht nur IT betreiben, sondern den Fachabteilungen oder wie es nun neudeutsch heißt, dem Business als Servicepartner zur Verfügung stellen. Das damals kleine Entwicklerteam war durchwegs länger als 10 Jahre in der Firma, doch die für die Eigenentwickler notwendige intensive Analyse der Prozesse war tiefes Prozesswissen vorhanden. Diese Strategie wollten und konnten wir fortschreiben. Wir waren Servicepartner der Fachabteilungen, die mit den Lösungen Mehrwert anbieten konnten. Wir wollten und wollen aber nicht nur Software einführend betreiben, sondern auch Vorschläge für eine Integration der Software in die Prozesse vorschlagen und prototypisch implementieren, um die Verständlichkeit zu erhöhen.